Wir haben eine Kernfrage, eine spannende Diskussion vor uns. Es ist die Frage, die Journalisten seit Jahren, seit Jahrzehnten beschäftigt, wie geht man um mit Populisten, aber in der jetzigen Zeit ist es wahrscheinlich noch virulenter als früher. Wie gehen wir um mit der AfD, mit der FPÖ? Man sitzt in der Talkshow, Herr Höcke packt die Deutschlandfahne aus, gibt es darauf eine journalistisch richtige Reaktion? Frau Petri wirft sich in die Opferrolle. Was machen wir, wenn Herr Gauland irgendwas behauptet, was nicht stimmt? Bäumt sich zwar alles in einem auf, aber müsste man sich dann nicht journalistisch zusammenreißen? Nüchtern oder empört ist die Frage, warnend oder gelassen. Kritik gibt es so oder so, entweder zu unkritisch oder zu unjournalistisch. Unsere Gäste, stell dich Ihnen jetzt mal vor mit einem schmissigen Satz, so wie das bei den Talkshows immer funktioniert. Ist die AfD unser Gegner? Ist es die Aufgabe von Journalisten, die AfD zu bekämpfen? Fragt Medienjournalist Stefan Niggemeier in seinem Blog. Die Medien haben dem Aufstieg der AfD hilflos zugesehen, moniert dagegen Jakob Augstein. Auch Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, sagt, Journalisten haben sich zu spät in die Debatten im Netz eingemischt. Armin Wolf setzt auf akribische Vorbereitung und auf Belehren statt Bekämpfen. Und Patricia Schlesinger sagt, man soll kühl und sachlich und ohne Schaum vorm Mund berichten, aber mit Haltung. Darauf kann man sich wahrscheinlich einigen. Die Frage ist nur, wie bewerkstelligt man das? Jetzt wollte ich eigentlich anfangen, dachte mir, naja, die Berichterstattung, wir beginnen mal in Deutschland mit der AfD, in den letzten Tagen war ja insofern eher sachorientiert, weil man sich an der Sache der AfD, nämlich dem Streit in Baden-Württemberg, ergötzt oder berichtet hat. Aber über Nacht gab es ja schon wieder was Neues. Es gibt eine neue Sau, die quasi durchs Dorf getrieben wird. Deswegen muss man leider doch auf das Neue eingehen. Beatrix von Storch, ich weiß nicht, ob Sie alle mitgekriegt haben, hat ja gestern Abend nach der Niederlage der deutschen Mannschaft getwittert, vielleicht sollte nächstes Mal wieder eine deutsche Nationalmannschaft spielen. Ein schicker Tweet. Bietet sich natürlich sofort an, in eine Empörungswelle darüber auszubrechen. Jan Böhmermann hat geantwortet, lasst uns doch mal zusammenhalten und Beatrix von Storch ignorieren. Nice try, netter Wunsch, hat nicht funktioniert. Ich habe heute Morgen mal geguckt, also wenn man nur bei Google eingibt, Beatrix von oder nur AfD eingibt, hat man also schon die ganze Latte von Bild, Welt, Sport 1, Stuttgarter Nachrichten, Peine Zeitung, NTV, Mopo 24, Huffingpost, also alle berichten darüber. Womit wir im Prinzip beim Kern sind, nämlich einmal machen die Medien die AfD auch groß, weil sie über jedes Stöckchen springen, oder kann man die AfD eigentlich behandeln wie eine ganz normale Partei? Herr Niggemeier, hätten Sie gedacht oder hätten Sie sich vorstellen können, dass über so eine Aussage von Frau von Storch nicht gesprochen wird?
Nee, ich habe zuerst den Tweet von Jan Böhmermann gesehen und habe dann gemacht, was vermutlich alle gemacht haben. Ich habe dann gegoogelt, was sie denn getwittert hat. Also insofern funktioniert das schon in der ersten Sekunde natürlich nicht, dieser Appell, lasst uns das doch alle ignorieren. Nein, also na klar, empört das. Ehrlich gesagt, so funktioniert dann Twitter. Auch jeder, der schreibt, lasst uns nicht empören, ist dann schon irgendwie auf die Welle draufgesprungen. Schön wäre halt, wenn das Mediensystem dann nochmal anders funktioniert als Twitter. Also auf Twitter bin ich natürlich ganz schnell da auch mit so einem Retweet-Knopf. Eigentlich wäre natürlich schön, wenn Journalisten noch was anderes liefern können. Ich glaube zumindest die Empörung müssen sie nicht liefern, weil die kann jeder eigene von zu Hause aus mitbringen. Die müssen wir jetzt als Journalisten zumindest nicht noch vorgeben.
Herr Augstein, Sie haben ja mal gesagt, man solle sich schon, oder wenn ich Ihre Kolumne richtig verstanden habe, man solle sich schon einmischen als Journalist. Ist es dann nicht richtig, wenn Frau von Storch sowas twittert, dann auch sich einzumischen und das einzuordnen?
Na gut, die Einordnung ist ja da schnell gemacht. Also ich finde jetzt der journalistische Auftrag, der hält sich da ehrlich gesagt in Grenzen. Aber die Grenzen verschwimmen ja, also zwischen so einem sozialen Medium wie Twitter und einer Internetseite, eines Printmediums sozusagen. Das sind ja fließende Übergänge inzwischen. Ich glaube nicht, dass man das noch auseinanderhalten kann. Und wahrscheinlich sollte man das auch gar nicht auseinanderhalten. Ich würde das einfach hinnehmen als Zeichen sozusagen des Medienwandels. Die Frau redet einen Blödsinn, der sie entlarvt als das, was sie ist. Eine Rassistin mit tendenziellen neonazistischen Anwandlungen. Das wird aufgegriffen, die Leute regen sich darüber auf. Darin sehe ich eigentlich kein Problem. Ich finde das eigentlich gut.
Dass die Leute sich aufregen?
Ich finde es gut, dass sie sich entlarvt. Ich finde es gut, dass es wahrgenommen wird. Ich finde es gut, dass es sozusagen von dem relativ kleinen Kreis ihrer Follower, denn sie hat bei Twitter 7100 Follower, das ist ja ehrlich gesagt auch überschaubar, dass sie sozusagen, dass es also vergrößert wird, multipliziert wird, damit alle Leute sehen, wie doof die ist. Ich meine, im besseren Gefallen kann sie uns ja nicht tun. Denn dieser Tweet war wirklich einfach unheimlich bescheuert.
Herr Krüger, glauben Sie, dass das zur politischen Aufklärung beiträgt, wenn das sozusagen weiter verbreitet wird?
Also ich glaube, um an Jakob Augstein anzuknüpfen, dass das wirklich ein doofer Tweet war. Aber man darf nicht unterschätzen, was da für eine Strategie dahinter ist. Im Grunde genommen ist das eine sozusagen vielfach zu beobachtende strategische Diskursverschiebung, die da organisiert wird. Und die wird so lange sozusagen realisiert, bis sich genügend Leute auf diese Debatten und Diskurse einlassen. Und das, glaube ich, ist sozusagen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass hier sowas wie eine Empörungsbewirtschaftung betrieben wird. Also organisiert wird sozusagen anhand eines Gegenstandes, ja, sozusagen eine Skandalisierung vorzunehmen und damit die Strategie sozusagen von Frau von Storch und überhaupt den Rechtspopulisten sichtbar wird, dass sie einen exklusiven Ansatz vertreten, eine exklusive Politik vertreten, nämlich Gruppen zu imaginieren, die sie dann eben ausgrenzen. So, und das ist der Rassismus, der dahinter steckt, aber der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist eben, dass man das nicht nur unter Joke abhaken kann, sondern solche Sachen systematisch vorgetragen verändern auch öffentliche Debattenlagen und verändern auch öffentliche Akteurslagen.
Inwiefern?
Dass Leute auf diese Debatten einschwenken, dass es Übersprungshandlungen von Politik gibt, die dann eben auch in einer populistischen Art und Weise reden. Und da kann man nur sagen, man muss ja nüchtern, sachlich bleiben und darauf reagieren und eben sozusagen sehen, was da eigentlich bezweckt wird, eine Ansteckungsstrategie, eben Leute sozusagen auf diese Diskurse zu festzulegen. Und ich bin nicht sicher, ob man das nur mit weglächeln kann. Im Gegenteil. Nehmen Sie das andere Beispiel von Frau von Storch. Als sie gefordert hat, sozusagen, dass an den Grenzen auf Kinder geschossen werden soll. Das ist natürlich sozusagen sofort wieder einkassiert worden, auch wieder eine klassische Methode. Es wird sozusagen etwas in den Raum gestellt, eine Grenze verschoben und diese Debatte ist sozusagen damit initiiert. Wir sind hier unter uns. Ja, wir können uns hier gerne bestätigen, dass wir das alles blöd und idiotisch finden. Aber man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der Gesellschaft relevante und signifikante Gruppen gibt, die solchen Argumenten letztendlich folgen. Und dann wundert man sich, wenn das eine politisch relevante Kraft irgendwann wird. Und ich bin der festen Überzeugung, man muss sozusagen solche Punkte analysieren und markieren und öffentlich sichtbar machen.
Alexander Gauland hat zu mir mal gesagt, nach einer Talksendung, es läuft doch super für uns, wir müssen doch gar nichts machen, Sie machen doch alles für uns. Patricia, machen die Medien oder haben die Medien überhaupt diesen Rechtspopulismus groß gemacht?
Das ist zu viel. Das ist zu viel, wenn man da ein Ja sagen würde. Klar ist aber auch, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Krüger, dahinter steckt Strategie. Ich sag mal, die Echohallen immer am Schwingen halten, die Echohallen der Provokation im Medialen. Und natürlich trägt das Netz das Seinige dazu bei. Wir haben es nicht groß gemacht, aber ich glaube schon, dass wir dazu beitragen, die Empörungswelle am Laufen zu halten. Von daher rate ich da immer wieder zu ganz kühler Betrachtung, kühle Gelassenheit, denn wir gehen da in eine Falle. Wir gehen in eine Falle, dass wir alles, was der Tweet jetzt gerade mit der Nationalmannschaft, ist ein schönes Beispiel, immer wieder hochblasen, immer wieder neu machen, immer wieder zur Kenntnis bringen. Selbst diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben sollten, kriegen es auf die Weise mit. Und auf die Weise, da bin ich bei Ihnen, Herr Krüger, verschieben wir Grenzen, machen Dinge salonfähig, die vorher kaum denkbar, schon gar nicht aussprechbar waren. Also für mich platzt da so etwas wie ein zivilisatorischer Lack. Bestimmte Dinge sind plötzlich hier und da mal aufgepoppt. Man kann wieder Antisemitisches sagen, man kann gezielt Ausländerfeindliches sagen. Und wir, um deine Frage, Anja, richtig zu beantworten, wir tragen dazu bei, dass wirklich jeder es auch mitbekommt, selbst die, die nicht in Tweets unterwegs sind.
Dazu was direkt, ja.
Ja, aber gut, dann, ich hatte zuerst gedacht, als ich gesehen habe, wer hier auf dem Podium sitzt, was macht das für einen Sinn? Wir sind doch eh alle einer Meinung. Jetzt stelle ich fest, das ist gar nicht so, das finde ich ganz gut. Aber das ist dezidiert nicht unser Job, glaube ich. Da habe ich wirklich ein anderes Arbeitsverständnis. Wir sind keine Filter, die sozusagen aussuchen, was all the news that's fit to print. Das ist nicht mein Arbeitsverständnis, sondern diese Partei hat zwischen 10% und 15% in einigen Bundesländern im Osten über 20%. Diese Partei repräsentiert ein politisches Bedürfnis bei den Leuten, was meiner Meinung nach aus ökonomischen Fehlentscheidungen herrührt, die insbesondere Sozialdemokraten zu verantworten haben und so weiter. Es ist unser Job, uns mit diesen Leuten zu beschäftigen. Und das tun wir, wenn wir sagen, guckt euch doch Frau von Storch an, schaut doch irgendwie, wie sie tickt, guckt euch doch Herrn Gauland an, schaut doch, wie er tickt. Wir müssen das, diese Leute haben bereits die Hegemonie, die kulturelle Hegemonie, ja, die Grenzen des Sagbaren und des Machbaren verschieben. Das machen die bereits. Das ist zu spät. Was Sie da sagen, würde ich sagen, okay, hätte man vielleicht, weiß ich nicht, hätte sitzt auf Toilette, das ist aber bereits vorbei. Also Sie können sozusagen, der Zug ist bereits abgefahren. Also jetzt können Sie nur noch hinterher winken, wenn Sie mit der Haltung, dass Sie sagen, na gut, da kümmere ich mich dann nicht drum. Das geht halt nicht.
Darf ich? Dazu zwei Sachen. Donald Trump ist sehr erfolgreich mit genau dem, mit der Strategie, was die AfD hier macht. Jeden Tag eine neue Empörungswelle auslösen. Immer wieder schön präsent bleiben. Ich bin bei Ihnen, Herr Augstein, natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Verstehen Sie mich nicht miss, natürlich müssen wir das. Wir müssen die einladen in die Talkshows, wir müssen über sie berichten. Wir müssen aber ganz klar und klug überlegen, wo ist die Schwelle für uns, dass wir so über sie berichten, wie wir es tun. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir als Journalisten, ich sag mal, in irgendeiner Form sie bekämpfen sollen. Das ist die falsche Haltung. Dennoch sage ich, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, wo auch Dinge drinstehen wie Menschenwürde, Gleichheit. Und noch mehr stehen öffentlich-rechtliche Journalisten auf der Grundlage eines Staatsvertrages, der beim RBB auch so etwas wie Integration beinhaltet, nationale Integration, Ost-West etc. Das heißt, wir können auch nicht alles zulassen und nicht alles passieren lassen. Wir müssen ganz klar Haltung beziehen dazu. Das ist völlig klar. Aber getrennt natürlich, Kommentar, Meinung, Bericht. Aber ich sag mal, nicht unkommentiert ziehen lassen, aber auch nicht über jedes Stöckchen springen, um sie nicht noch populärer zu machen. Das ist doch eine Falle.
Ich würde gerne mal Herrn Wolf dazu fragen, weil ich in Ihren Facebook-Posts gelesen habe, wie Sie sich neulich darüber mokiert haben, dass es eine, Sie haben extra den Namen nicht genannt, eine rechte oder rechtsextreme, zumindest vom Verfassungsschutz beobachtete Vereinigung gibt in Österreich, die sehr schick mit Polohemden und tollem Markenlogo daherkommt und über die alle berichten und ihr Logo und ihre sozusagen Positionen weitertransportieren, und sie haben sich gefragt, ob das eigentlich richtig ist. Ist es richtig und kann man irgendwas dagegen machen?
Ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Phänomene. Also da ging es um diese Identitären, die interessanterweise in Deutschland keine große Rolle spielen. In Österreich medial, ja. Und da glaube ich tatsächlich, dass viele Journalisten sich von denen instrumentalisieren lassen. Das sind 30 rechtsextreme Narren, völlig irrelevant, die eine wahnsinnig geschickte Öffentlichkeitsarbeit machen und sehr provokante Aktionen, indem sie auf der Uni Lehrveranstaltungen stürmen, indem sie das Burgtheater stürmen, also Dinge, über die man eigentlich berichten muss, obwohl sie politisch völlig irrelevant sind. Das ist sehr geschicktes politisches Product Placement. Und ich glaube darauf, das ist wirklich ein Stöckchen, über das man nicht springen soll, und das muss man ignorieren. Man muss über das berichten, aber man muss nicht berichten, die sogenannten Identitären haben eine Lehrveranstaltung gestürmt, sondern man kann einfach ganz schlank in 30 Sekunden sagen, ich würde sagen, 20 Rechtsextreme haben eine Lehrveranstaltung gestürmt. Ende. Das reicht. Die sind politisch völlig irrelevant. Die AfD ist ja nicht politisch irrelevant. Die sitzt ja, ich weiß nicht in wie vielen Landtagen und ziemlich sicher im nächsten Bundestag und im Europaparlament. Und über die muss man natürlich berichten. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also ich fand die Debatte, soll man die in Fernsehdiskussionen einladen oder nicht, fand ich ja aus österreichischer Sicht, wo wir so eine Partei schon in der Regierung hatten, 7 Jahre lang, ein bisschen absurd. Natürlich muss man die einladen, weil die eine politisch relevante Kraft sind. Über die muss man berichten, über die muss man kritisch berichten, aber man kann sie nicht ignorieren. Aber ich glaube auch, es ist nicht unser Job, sie zu bekämpfen. Also wenn die außerhalb des Grundgesetzes stehen würden, dann müssten sie ja verboten werden. Das ist ja ein Job der staatlichen Behörden. Und sie zu bekämpfen, ist ein Job der anderen politischen Parteien und von Bürgerinitiativen und sonstigen politischen Aktivisten. Unser Job ist, über die zu berichten und aufzuklären. Ich fand den Titel unseres Panels hier ein bisschen interessant, weil ich mich richtig erinnere, heißt es Bekämpfen und Belehren. Oder berichten. Ja, und ich finde, das Belehren steht auf der falschen Seite des Bindestrichs. Also bekämpfen ist nicht unser Job. Ich finde auch, belehren ist leider ein bisschen ein unsympathisches Wort, aber ich bin seit 30 Jahren öffentlich-rechtlicher Journalist und ich fand immer das Motto der BBC oder ihren Grundauftrag, to inform, to educate and to entertain. Wichtig, jetzt entertain interessiert mich nicht besonders, aber to inform and to educate. Ja, also das Educate ist schon auch unser Job. Ich würde das jetzt nicht so gern mit Belehren übersetzen, weil das so etwas Paternalistisches hat, aber mit Aufklären. Und das ist sehr wohl unser Job. Man muss über die Leute kritisch berichten, man muss nicht auf jede Provokation einsteigen und man muss nicht berichten über Leute, die völlig irrelevant sind. Das Tweet von Frau Storch übrigens ist aus der Sicht eines Landes, wo es eine sehr erfahrene und routinierte sehr rechte Partei gibt, ein totaler Anfängerfehler. Würde kein vernünftiger FPÖ-Politiker mehr machen. Diese Tweets haben ein Potenzial von 5 oder 6%. Die FPÖ liegt in Umfragen bei uns bei 35. Und als der FPÖ-Spitzenkandidat für die letzte EU-Parlamentswahl hatte ein ähnliches kleines Problem. Der hat vor 2 Jahren vor der EU-Wahl getwittert oder auf Facebook irgendwo geschrieben, ist Herr Alaba überhaupt ein echter Österreicher? Und dann wurde er zurückgezogen als Spitzenkandidat. Das geht nicht mehr in Österreich, weil Alaba ist so populär. Wenn Sie über 5 oder 10% kommen wollen, können Sie den nicht beleidigen. Also insofern ist das von Frau Storch ja ein bisschen absurd. Also das machen die nicht mehr, wenn die mal 20% haben.
Ich glaube, man kann sich immer sehr leicht, da habe ich auch vorher festgestellt, wenn wir darüber sprechen, darauf einigen, dass man nicht bekämpfen soll oder nicht mit zu viel Schaum vor Mund berichten, sondern irgendwie so sachlich wie möglich. Aber Stefan Niggemeier, ist Ihr Eindruck der, dass das auch passiert in der Berichterstattung?
Das klingt jetzt nach einer rhetorischen Frage. Es gibt da schon, es gibt ja unterschiedliche Arten, darauf zu reagieren. Für mich ist da tatsächlich immer noch zu viel Empörung drin. Ich glaube auch nicht, dass Empörung funktioniert. Ich glaube nicht, wenn ein Journalist vor mir steht als Zuschauer und ganz aufgeregt und schnaubend da steht, wie kann die von Storch das jetzt gesagt haben, dann ist das nicht der beste Weg, um mich als Zuschauer auch empört zu machen. Die Empörung muss ich dann schon selbst aufbringen. Dafür reicht es dann aber auch völlig zu berichten, was jemand gemacht hat. Ich glaube, ich muss da als Journalist nicht die Empörung vorgeben. Weil ich glaube, auch wenn wir da nicht drauf vertrauen, dass das Publikum an manchen Stellen einfach, also die ja am Ende auch die sind, die wählen und entscheiden, dass die nicht auch selber merken, was ist eine völlig inakzeptable Äußerung, dann ist es, glaube ich, haben wir ein komisches Verständnis davon, wie Journalismus wirkt. Ich glaube, es lohnt sich, sachlich zu sein. Und ich glaube auch, also dieser andere Tweet von, oder das war, glaube ich, ein Facebook-Eintrag, wo sie gesagt hatte, auch auf Frauen und Kinder schießen. Ich glaube, da kann man sehen, was passiert, wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Diskurs. Da hat also die ganze Republik, ich glaube, wochenlang diskutiert, wer hat jetzt was gesagt, wie genau meinten die das mit dem Schießbefehl oder meinten es nicht. Und man hat sich komplett auf diese Diskussion eingelassen. Und was dabei passiert ist, ist, glaube ich, dass so unterschwellig sich eingeschlichen hat, das Bild von Flüchtlingen als Leuten, die man bekämpfen muss. Und wir reden jetzt nur noch, bekämpfen wir sie, indem wir sie auf sie schießen, oder ist das unzulässig? Und ich glaube, das ist die Gefahr. Dadurch, dass wir versuchen, auseinanderzudröseln, welcher AfD-Vertreter hat was gesagt und was ist wie unzulässig, haben wir völlig den Blick dafür verloren, dass diese ganze Idee von Flüchtlingen, wie stoppen wir diese Invasoren an der Grenze, dass wir das damit schon aufnehmen.
Aber da ist doch die AfD sozusagen nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, aber vollgemacht hat es nicht die AfD. Das ist doch genau, da ist sie ist wie ein Lackmustest, sie ist ein Indikator dafür, was ohnehin in der Bevölkerung da ist. Sie können, wenn die Bevölkerung tendenziell nicht sowieso Angst hätte vor Flüchtlingen, wenn die Politik nicht sowieso schon längst umgeschwenkt wäre von Willkommen, was ich glaube, da waren die sowieso nie, aufhin Festung Europa möglichst dicht und so, dann hätte die AfD diesen Resonanzraum nicht, dann würden wir auch darüber nicht so diskutieren, dann würde diese ganze Diskussion komplett in sich zusammenfallen. Es ist ja nicht so, dass jeder Depp mit jedem Unsinn groß in die Medien kommt. Das stimmt ja einfach nicht. Wenn irgendein Spinner irgendwas twittert, irgendein Aluhutträger oder so, dann interessiert das keine Sau. Das hier funktioniert nur deshalb, weil die sozusagen den Finger dahin legen, wo es uns sowieso schon wehtut. Und deshalb sage ich nochmal, wenn wir dann sagen, na, darüber können wir aber nicht berichten, weil das passt uns irgendwie nicht und das Grundgesetz und so, dann machen wir die Augen zu vor den tatsächlichen Problemen, die wir im öffentlichen Diskurs unterschwellig oder dann eben überschwellig sowieso längst haben.
Aber ich glaube, es plädiert hier doch niemand dafür, darüber nicht zu berichten.
Sondern du hast eben gesagt, eine Woche lang reden die Leute über das Schießen, aber und du sagst, und dadurch wird der Flüchtling praktisch zum Feind gemacht. Die Wahrheit ist aber, das funktioniert nur deshalb, weil sowieso eine Mehrheit der Leute die Flüchtlinge längst als Feinde sieht. Sonst würde die Debatte gar nicht funktionieren.
Aber ich finde es ja richtig, darüber zu reden, aber da kann man, und ich glaube, muss man als Journalist doch auch einen Schritt zurücktreten, anstatt sich völlig zu verderben, also Boateng war auch so ein ähnliches Beispiel, anstatt wirklich im Detail uns die ganze Zeit damit zu beschäftigen, wer hat im Hintergrund oder nicht Hintergrund, und Reporter dahin zu schicken, die tatsächlich die Nachbarn von Boateng fragen, da lassen wir uns doch, also in einer wirklich lächerlichen Weise, aber auch genau auf dieses Spiel der AfD ein, anstatt da auch einen Schritt zurückzutreten und sagen, genau, was ist die Strategie, was ist das Kalkül dahinter und an welchem Punkt sagen wir auch einfach, wir müssen jetzt nicht wirklich noch 3 Tage diskutieren, wer was wann gesagt hat, wir machen jetzt irgendwie einen Haken dran. Das ist übrigens bei dem jetzigen Tweet von Frau von Storch, ich weiß gar nicht, ob die sich entlarvt hat. Steht da jetzt irgendwas drin, was uns überrascht hat, was uns vorher nicht bekannt war, was ihr Bild von der Welt und von Nation und was eine Nationalmannschaft sein soll angeht, das wusste wir doch. Also ich finde es okay, darüber zu berichten, aber so zu tun, als hätte sie sich jetzt entlarvt und irgendwas der Welt gezeigt, was sie vorher nicht wusste, glaube ich nicht.
Also wer genau sozusagen hingehört hat, was Marcel Reif gestern kommentiert hat, ist mir ein Satz aufgefallen, sozusagen die französische Nation hat heute gewonnen. Die französische Mannschaft hat gewonnen, aber noch nicht die Nation. Sozusagen es wird bei solchen Kommentaren und Berichterstattungen sehr häufig, sehr schnell Kategorien verschoben und damit sozusagen flagrant eigentlich auf einen Diskurs Bezug genommen, der eben gerade von populistischer Seite losgetreten wird. Und das, glaube ich, da muss dazu führen, dass man sich Gedanken macht darüber, als politischer Bildner übrigens genauso wie als Journalist, als Multiplikator eigentlich in der Gesellschaft, ob man sich's leisten kann, in so einer Debattenlage noch auf dem hohen Ross zu sitzen und zu gucken, ja, ich beurteile das, ich kommentiere das und gut. Sondern man ist selbst immer auch politischer Faktor und Akteur in dem Spiel. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel aus den elektronischen Medien, aus den audiovisuellen Medien. Wenn Frauke Petri in einer Talkshow sitzt, hält die Kamera sehr häufig auf ihr Gesicht, wenn sie irgendwie eine Miene oder eine Geste macht, wenn irgendjemand als Vertreter des Systems, also ein politischer Vertreter oder so, einen Satz sagt, so nach dem Motto, seht ihr, das System. Und sie hat es wahrscheinlich vom Spiegel geübt, keine Ahnung. Jedenfalls spielt sie auf dem Klavier relativ professionell. Und wir alle wissen doch, die wir uns mit Medien beschäftigen, dass das Bild immer das Wort sticht, immer. Und deshalb ist sozusagen die Geste, der Blick, der Augenaufschlag sozusagen immer eine stärkere Aussage. Sie kommt empathischer, emotionaler, moralischer rüber als das, was letztendlich faktisch gesagt wird. Das wissen wir aus vielen sozusagen empirischen Untersuchungen. Und ich finde, darüber sollte man mal nachdenken, ob eine Kamera dann wirklich auf jeden Augenaufschlag von Frau Kepeti draufhalten sollte oder ob man nicht wirklich in der Verantwortung ist, die Argumente gegeneinander abzuwägen, die dort vorgetragen werden.
Ich würde sowieso gerne nochmal auf die Talkshow-Auftritte von Frau Petri. Sie hatten auch schon, Herr Augstein, das Vergnügen, mit ihr in der Talkshow zu sitzen. Wenn ich mich recht erinnere, war das eine der Talkshows, Entschuldigung, in der Frau Petri die Strategie der Opferrolle, so habe ich es zumindest empfunden, also wenn Kritik kommt, sehr schnell zu sagen, ach, Sie hören doch eh nicht zu oder ja, jetzt sagen Sie das wieder so nach dem Motto, es werden Meinungen unterdrückt. Um mal konkret zu werden, wenn man da jetzt sitzt und sich mit ihr sozusagen unterhält und eigentlich Sachargumente austauschen muss, wie gelingt es denn dann eigentlich nicht auf diese Strategie oder wie geht man denn dann am besten um, wenn sie sich in diese Opferrolle wirft?
Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit jemandem, der unanständig ist, und das ist die Frau zweifellos, im Fernsehen nicht zu gewinnen ist. Weil wenn sie genauso unanständig werden, sagen alle Leute, boah, ist der unanständig. Wenn sie anständig bleiben, gewinnt immer die Unanständige. Das heißt, man kann sich da reinbegeben und das kann auch Spaß machen oder Sinn machen oder es nervt einen oder so, aber man darf nicht davon ausgehen, dass man das gewinnen kann. Denn Frauke Petri ist, glaube ich, hochintelligent, sie sieht sehr gut aus, sie hat ein sehr charmantes Lächeln, manchmal ist es ein bisschen brutal, das Lächeln, weil es dann so gefriert im Gesicht und man denkt so, Gott, jetzt gibt's doch gar keinen Grund zu lächeln, jetzt könnte sie doch mal aufhören. Aber sie macht das, was sie macht, sehr, sehr gut.
Aber geht es eigentlich um Gewinn?
Ja, natürlich. In der Talkshow für Frauke Petri geht es natürlich nur um Gewinn, na klar.
Ja, für Frau Petri, aber für Sie?
Ja, in gewisser Weise auch, weil Talkshow ist, glaube ich, ritualisiertes Aufeinanderprallen von Argumenten und dient in dem Sinne nicht der Wahrheitsfindung, sondern dient der Abklärung, welches Argument sozusagen besser standhält. Was ich total legitim finde. Ich finde das nicht schlimm. Ich meine das nicht böse. Ich finde, das ist ein vollkommen legitimes Verfahren. Ich finde das auch nicht eine Schwatzbude, so wie heute in der Süddeutschen Zeitung Leitartikel steht, irgendwie so Schwätzbude, Fernsehen oder so. Das sehe ich überhaupt nicht so. Und deshalb geht es schon darum, wer macht das am Schluss besser? Was kommt am besser rüber? Das Problem ist, Sie haben einen strukturellen Nachteil, wenn Sie sich an gewisse Regeln halten. Aber den haben politische Parteien sowieso, wenn sie sich mit Populisten abgeben. Weil das sehen Sie ja beim Brexit. Ich meine, da wurden die Leute einfach glatt angelogen, total einfach belogen und haben dann gesagt, ich bin für den Brexit. Und nachher sagen die, ja, haben wir gar nicht so gemeint. Das war alles ein Missverständnis. Ich will damit sagen, die Lüge hat immer einen Vorteil.
Herr Wolf, Sie haben ja seit Jahren schon quasi mit Interview oder in Interviews mit Populisten zu tun. Ich erinnere mich gerade an das letzte Interview mit Herrn Hofer, wo es darum ging, seine Vorstellungen, wie er dann, wenn die Regierung nicht gut ist, sie austauschen möchte. Glauben Sie, dass der Gedanke dahinter, gewinnen zu wollen, der richtige ist?
Das ist nicht mein Gedanke. Also mein Gedanke ist tatsächlich sowas Pathetisches wie Aufklärung. Mein Gedanke ist, die Zuseher sollen danach Politik oder den Interviewpartner besser verstehen und einschätzen können als vorher. Das große Problem, und da gebe ich Herrn Augstein völlig recht, ist, es wird im Zweifel die Strategie von Populisten im Fernsehen oder in den Medien gewinnen, weil sie sich an viele Regeln nicht halten müssen, an die jedenfalls öffentlich-rechtliche Journalisten sich halten müssen. Und das klarste Beispiel dafür ist Donald Trump. Das finde ich ja sozusagen das wirklich erschreckende Beispiel, viel erschreckender als die AfD, weil okay, irgendwann sitzt die AfD mit 15% im Deutschen Bundestag. Ja, okay, die FPÖ sitzt mit 20% im österreichischen Parlament. Ist so, aber der Herr Trump kann amerikanischer Präsident werden. Frau Petri wird nicht deutsche Bundeskanzlerin werden, würde ich hohe Wetten abschließen. Ja? Herr Strache kann österreichischer Bundeskanzler werden, aber Herr Trump kann amerikanischer Präsident werden. Da gibt es eine schöne Institution, die heißt PolitiFact und Politometer und so, also amerikanische Fact-Checker von seriösen Medien, die überprüfen, wie Politiker, wie wahrheitsgetreu die so sprechen. Und die haben herausgefunden, dass bei einer Rede von Herrn Trump, glaube ich, innerhalb von einer Rede 70% seiner faktischen Behauptungen unwahr sind oder offene Lügen und dass insgesamt etwa zwischen 60% und 70% aller faktischen Behauptungen von Herrn Trump in öffentlichen Auftritten unwahr sind. Das sind mehr als von allen anderen Politikern, die sie messen, zusammen. Und es ist völlig belanglos. Und das finde ich ein tatsächliches Problem.
Belanglos für die Wähler.
Das, völlig belanglos für die Wähler. Ja. Und das finde ich das tatsächliche Problem. Wir sind jetzt tatsächlich bei einem großen Teil der Wählerschaft angekommen in etwas, was ja manche Kommentatoren nennen oder Analytiker nennen, eine postfaktische Demokratie. Also die Brexit-Debatte hat das ja auch gezeigt. Und da wird es dann wirklich schwierig. Also der wirkliche Erfolg von Populisten ist ja nicht ihr Appell ans rationale Argument, sondern der Appell ans Ressentiment. Und wie gehen Sie denn damit um? Also die Grundbotschaft von Populisten ist ja, also bei der FPÖ kann man das seit 30 Jahren, seit Jörg Haider, beobachten, dass sie den Wählern sagen, ihr seid Opfer und wir sind die Einzigen, die euch verstehen. Wir sind die Einzigen, die euch verstehen und wir sind auch die, die wissen, wer schuld dran ist, nämlich A, das System und B, die Ausländer oder jetzt die Flüchtlinge. Und gegen diesen Appell ans Ressentiment kommen sie mit rationaler Debatte wahnsinnig schwer an. Also darum tue ich mich auch mit unserer Diskussion hier so schwer, weil wüsste ich, wie es geht, dann würde ich nicht in einem Land leben, wo die FPÖ 35% in den Umfragen hat. Ja? Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie es geht, weil ich in einem Beruf arbeite, der auf rationalen politischen Diskurs angewiesen ist. Und dieser Diskurs ist aber letztlich ressentimentbasiert.
Ja? Herr Krüger, sofort, ich hätte nur gerne noch eine Nachfrage an Sie, Herr Wolf. Sie haben ja diese Viertelstunden-Interviews immer in Ihrer Nachrichtensendung, was ja eine andere Form ist, als sie bei uns ist. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Ja, das ist das Einzige, was ich gelernt habe in den vielen Jahren, wobei die Interviews sollten nur 7 bis 8 Minuten sein. Sie werden nur gelegentlich eine Viertelstunde sehr, sehr zum Ärger meines Chefs vom Dienst. Aber das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, ist, was Sie bei diesen Leuten machen müssen, ist vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Es gibt ein berühmtes Beispiel, ich weiß nicht, die allermeisten hier sind viel zu jung. Jörg Haider war in den 90er Jahren mal bei Talk im Turm auf Sat.1 bei Erich Böhme zu Gast. Und da hatten wir den in Österreich schon ein paar Mal durch und viele deutsche Journalisten haben ein bisschen immer die Nase gerümpft, wie sich österreichische Journalisten von Jörg Haider vorführen lassen. Und dann war der da bei Erich Böhme und Herr Böhme hat, glaube ich, vorher auch ein paar Interviews gegeben, so quasi im Grundton, er wird jetzt mal zeigen, wie man Jörg Haider interviewt. Das war ein echtes Debakel für Erich Böhme. Also Jörg Haider hat ihn eine Stunde lang das Fernsehstudio am Nasenring gezogen und Herr Böhme hat es, glaube ich, nicht mal wirklich bemerkt. Sie müssen sich akribisch vorbereiten. Die Leute sagen völlig problemlos das genaue Gegenteil von dem, was sie am Vortag gesagt haben oder behaupten, dass sie das, was sie gesagt haben, nie gesagt haben. Und es reicht nicht mal, dass sie sich das Zitat aufschreiben und dazu sagen können, sie haben das am 3. Juni in der, keine Ahnung was, Zeitung gesagt, sondern ich habe mittlerweile gelernt, ich muss mir die Zeitung mitnehmen, ich muss im Idealfall irgendwas dann kopieren und vergrößern. Und selbst das hilft nichts. Ja? Ich habe mal ein Interview mit Herrn Strache gemacht, ein einstündiges vor ein paar Jahren. Da hat er auf seiner Facebook-Seite gepostet eine völlig eindeutig antisemitische Karikatur. Also ein Banker, wirklich wie aus dem Stürmer, ja, irgendwas mit so quasi stilisierter, Anführungszeichen, jüdischer Nase. Und das Schlimmste war, mit 3 Davidsternen quasi als Manschettenknöpfe. Ja, so dass wirklich jeder gemerkt hat, wo es hingeht. Und ich habe ihm das vorgehalten, gesagt, ich würde sagen, die antisemitische Karikatur. Er sagt, was ist da antisemitisch in der Zeit dran? Der hat da 3 Davidsterne als Manschettenknöpfe. Er sagt, das sind keine Davidsterne. Das sind 3 Davidsterne als Manschettenknöpfe. Er sagt, das sind keine Davidsterne. Wenn Sie es vergrößern, würden Sie es sehen. Wie gesagt, wir haben es für Sie vergrößert, ja. Halt irgendwas sagen, die vergrößerten Davidsterne, die haben den ganzen Bildschirm ausgefüllt, ja. 3 so große Davidsterne. Und Herr Strache sagt, wo sehen Sie Davidsterne? Wenn Sie hier Davidsterne sehen, dann sagt das mehr über Sie aus als über mich. Da sind keine Davidsterne. Und da sind Sie dann letztlich, also da müssen Sie es dann halt irgendwie stehen lassen und sich dann irgendwie denken, okay, ein Teil der Zuseher, der weiß, wie ein Davidstern aussieht. Genau, ich habe dann auch noch einen Davidstern mit, also gesagt, das sind Davidsterne, jetzt können wir es nebeneinander halten. So, und dann müssen Sie sich darauf verlassen, dass dann ein Großteil der Zuseher schon merkt, was hier abläuft. Trotzdem 35% in den Umfragen.
Also die Frage.
Aber Sie haben doch deshalb 35%, weil es Antisemiten sind, sozusagen die Zuseher. Und das kommt mir gerade bei Ihnen zu kurz. Sie glauben, dadurch, dass man mit dem Mann redet, könnte man ihm sagen, Sie sind ein Antisemit, Antisemitismus ist schlecht. Und der Zuseher daheim sagt dann ja auch, nein, der hat seine Botschaft rübergebracht und er ist Antisemit und sein Publikum auch.
Das glaube ich nicht, sondern ich glaube dem Publikum, der wirkliche Erfolg der FPÖ liegt nicht daran, dass die Antisemiten sind. Drum ist auch sozusagen wirklich ganz offener Rassismus mittlerweile nicht mehr gut und ganz offen ist. Und Strache würde das auch heute nicht mehr posten. Ganz offene Antisemiten werden dort aus der Partei geworfen. Der Gedeon wäre dort innerhalb von 2 Tagen draußen. Machen die nicht mehr, weil sie wissen, das beschränkt sie. Antisemiten sind zu wenige, um eine Mehrheit zu kriegen. Sondern das wirkliche Problem ist, die Leute stört es nicht deswegen, nicht weil sie Antisemiten sind, sondern die Leute stört es nicht, weil die Grundbotschaft der Partei, wir sind die Einzigen, die eure Probleme verstehen und gegen dieses üble System, das eure Probleme nicht versteht und nicht anerkennt, dass ihr arm seid, dass ihr von den Ausländern bedrängt werdet, dass ihr Abstiegsängste habt, dass ihr Jobs verliert und so. Wir sind die Einzigen, die euch verstehen und gegen diese Botschaft kommen sie nicht an, indem sie sagen, sie sind Antisemit, weil sie sagen, das ist uns wurscht. Solange er uns versteht, ist uns egal, dass er Antisemit ist. Nicht wir sind auch Antisemiten, aber es ist uns wurscht. Wichtiger ist uns, der versteht uns.
Herr Krüger. Das ist genau der Punkt. Also die Frage sozusagen, warum falsche Fakten nicht durch Aufklärung widerlegt werden können, ist ja die zentrale Frage in der journalistischen oder in der Bildungsarbeit mit populistischen Einstellungen. Und ich will mal darauf hinweisen, was die Elisabeth Wehling zu diesen ganzen Geschichten geschrieben hat. Das finde ich sehr interessant und sehr lesenswert. Sie sagt, die können falsche Fakten raushauen, wie das böse Tier. Das Entscheidende ist sozusagen, dass, und worauf sie sich stützen, sind sozusagen moralische Narrative, die auf wertebasierten Framings aufsetzen, die akzeptiert werden. Von mir aus auch von den 35%, die Herr Augstein eben angesprochen hat. Aber das Problem ist ja, dass sozusagen, es geht gar nicht um die Fakten. Es geht um eine Akzeptanz, und zwar mit exklusivem Anspruch eines solchen moralischen Narrativs, der gegen alle anderen gestellt wird. Mit sozusagen einem ganz klaren vulgärdemokratischen Hintergrund. Sozusagen auf der einen Seite ist die Regierung, der Journalismus, das System. Auf der anderen Seite wir, das Volk. Und das wird sozusagen aufgeladen mit einem sehr exklusiven Anspruch. Das heißt, also es werden immer die gegenüberliegenden Gruppen imaginiert als Gruppen. Und die sind alle eins. Und auf der anderen Seite, wir setzen uns jetzt ins Recht. Und das ist der entscheidende Punkt, ist eben, dass hier mit moralischen Narrativen operiert wird und strategisch vielleicht nicht das aufklärende Gegenargument das Entscheidende ist, sondern als Strategie vielleicht die Pluralisierung der moralischen Narrative wieder aufgerufen werden muss. Das heißt also tatsächlich sozusagen ist in der politischen Bildung, im Journalismus, ist wieder eine Kerneraufgabe, sozusagen Unterschiede zwischen politischen Positionen kenntlicher zu machen, Gewaltenteilung als Prinzip von Demokratien kenntlich zu machen. Und das unterzieht einen eben der Mühe, sozusagen unterschiedliche Dimensionen auch von parlamentarischer Arbeit nochmal sich genau anzugucken. Also wir haben ja sozusagen immer auch zu tun, ich sage das jetzt wirklich aus der Perspektive der politischen Bildung, mit einer tendenziellen Abwertung von repräsentativer Demokratie, mit einer Abwertung gerade der Legislative, weil es viel einfacher über die Exekutive zu berichten, über die politischen Akteure, die repräsentieren, die ins Rampenlicht drehen. Aber sozusagen die judikativen und die legislativen Komponenten, die eben auch tatsächlich Einfluss und Macht haben, deutlicher ins Licht zu stellen und dann eben an einer Pluralisierung von moralischen Narrativen zu arbeiten, das scheint mir möglicherweise eins der strategischen Ansätze zu sein, über die wir stärker nachdenken sollten. Und ich kann nur jedem empfehlen, diese Ansagen von Elisabeth Wehling sich nochmal genauer anzugucken. Das sind wirklich interessante Hinweise. Sie kommt aus einer kognitionslinguistischen Ecke. Das geht bis hin sozusagen in Sprachuntersuchungen. Sie untersucht also, mit welchen Begriffen operiert wird. Steuerlast zum Beispiel impliziert, dass Steuern was Blödes sind, weil es eine Last. Aber man kann Steuern auch sozusagen aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Oder gucken Sie das Glossar, was die neuen deutschen Medienmacher gemacht haben zu dem ganzen Thema Einwanderung und Migration. Das finde ich ist eine sehr sinnvolle, aufklärende Arbeit, wie man sensibel mit Sprache umgeht und eben nicht sozusagen in diese wertebasierten Framings hinein operiert. Weil jede populistische Haltung neigt dazu, sozusagen das Gegenargument in sich aufzusaugen und sozusagen zu einem eigenen Argument zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, sozusagen einer der ganz entscheidenden Punkte. Und darüber muss man halt diskutieren. Also eine Analyse des Populismus ist immer auch wichtig, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Stefan Niggemeier, Sie haben, um nochmal auf den direkten, konkreten Umgang mit der AfD zurückzukommen, Sie haben bemängelt in Ihren Blogs, dass oft mit zu viel, sagen wir mal, Schaum vom Mund oder zu viel Impetus berichtet werden würde. Und Sie haben ein Interview geführt mit Armin Paul Hampel über seine medienpolitischen Vorstellungen. Da wurde Ihnen vorgeworfen, auch, dass es zu unkritisch war.
Ja, Armin Paul Hampel ist der niedersächsische Vorsitzende der AfD und der Zuständige für Medienpolitik. Und ich habe mit dem einfach ein Interview geführt darüber, was, das war vor dem Bundesparteitag, wo es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen in der AfD gab, muss man jetzt den bösen Staatsfunk abschaffen, soll man ihn reformieren? Und ich habe einfach wirklich mir von ihm erzählen lassen, was sind denn eigentlich die Pläne der AfD, wie will die AfD die ARD und ZDF umbauen? Da habe ich nicht nur Kritik bekommen, hatte ich selber auch vorher Zweifel, dachte, kann ich das einfach so machen? Weil das war jetzt kein besonders konfrontatives Interview, sondern ich habe dem Mann, was man ja eigentlich dann mit solchen Leuten nicht darf, eine Bühne geboten, weil ich wissen wollte, was sagt er eigentlich, was will der eigentlich? Und habe mich dann, habe mich auch selber gefragt, ist das eigentlich okay? Ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, ja, das ist okay, weil es ging da jetzt auch einfach erstmal darum, rauszufinden, was wollen die eigentlich? Und dann kann man im nächsten Schritt immer noch hingehen und sagen, ist das gefährlich? Wo führt das hin? Was sagt der vielleicht? Ich meine, das ist der eigentlich der gefährlichste Vorwurf, der mir gemacht wurde oder den man mir machen konnte, gehe ich denen auf den Leim? Ist diese ganze Partei eine, die natürlich öffentlich nur dann so harmlose Dinge sagt, wenn sie dann aber an die Macht kommt, macht sie irgendwie ganz schlimme Sachen? Ich habe nur gedacht, ja, ich hatte ein Informationsbedürfnis und die Möglichkeit, das zu befriedigen, war in dem Fall einfach mit dem Mann zu reden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt ganz anders mit dem umgehen muss, als mit einem anderen Interviewpartner. Das finde ich eh, also ich finde auch hier in der Diskussion, es gibt so einen Konsens, so einen gefühlten Konsens, was die AfD macht, die kommen mit so einem Zauberkoffer, mit Dingen, wo man auch nicht wirklich gegen an kann, und die sind so ein ganz besonderes Biest. Wenn wir so drüber diskutieren, beim Brexit jetzt auch so Populisten, da haben Leute also vor der Wahl Dinge versprochen, die hinterher nicht eingehalten wurden oder sofort kassiert wurden. Dafür brauchen wir aber doch keine Populisten. Das passiert doch nach jeder Wahl. Also ich erinnere mich an die Bundestagswahl, wo die eine Partei vorher gesagt hat, wir wollen die Mehrwertsteuer nicht erhöhen, und die andere gesagt hat, wir wollen sie um 2% erhöhen. Und dann haben die zusammen eine Koalition gebildet und haben sie um 3% erhöht, die Mehrwertsteuer. Also jetzt so zu tun, als seien wir zum ersten Mal damit konfrontiert, dass Politiker die Unwahrheit sagen, dass Politiker populistisch argumentieren, das ist doch nicht so. Das ist doch auch journalistischer Alltag, damit umzugehen. Und ich glaube auch, dass es falsch ist, die AfD jetzt nur damit zu erklären mit Ressentiments und mit Populismus. Es gab einfach mitten der letzten Jahres auch einen Punkt zum Thema Flüchtlingskrise, wo alle Parteien im Bundestag im Grunde sich einig waren, dass Politik der Bundesregierung die richtige ist. Es gab dazu bundesweit keine Opposition, es gab ein bisschen was in der CSU. Dass da eine Partei Zulauf bekommt, die als einzige sagt, wir finden das falsch, was die Bundesregierung macht, wir wollen das anders machen, ist doch kein Wunder. Also das hat doch erstmal nicht nur was mit Populismus zu tun, sondern auch damit, dass es tatsächlich eine Alternative gab, die sich da irgendwie ausgedrückt hat, wie sympathisch oder unsympathisch mir das ist. Also ich glaube, es ist auch dazu einfach jetzt nur die AfD unter diesem Blick des Ressentiments und des Populismus zu betrachten. Da steckt da alles drin und das mischt sich und das macht es ja so schwierig, mit ihr umzugehen. Aber ich glaube, ein Teil davon ist auch tatsächlich eine andere Politik, die sie will und die jetzt nicht per se unzulässig ist.
Ja, Sie haben da, glaube ich, in einem ganz bestimmt ganz, ganz wichtigen Punkt recht. Das würde alles nicht funktionieren, wenn es nicht gewaltige Probleme gäbe. Also gäbe es nicht einen ganz großen Teil der Wählerschaft, die das Gefühl haben, sie werden von den etablierten Parteien nicht mehr verstanden oder vertreten oder gehört, dann würde das hier überhaupt nicht funktionieren. Das wäre ein Problem für 5 oder 10%. Das werfe ich ja den etablierten Parteien vor. Also wozu wurde denn die Sozialdemokratie erfunden, wenn nicht um denen, die sich quasi zurückgelassen fühlen und die Angst vor der Zukunft haben und die sich ausgebeutet oder was immer fühlen, um die zu vertreten? Was ist da passiert, dass die sich nicht von der Sozialdemokratie vertreten fühlen oder, keine Ahnung, im ländlichen Bereich nicht von CDU, CSU irgendwie vertreten fühlen, sondern von der AfD? Trotzdem ist es in der politischen Auseinandersetzung eine andere Qualität. Ich finde ja Trump viel geeigneter noch als die AfD, weil er es so bis ins Extrem zur Kenntlichkeit entstellt. Ja. Das ist eine andere Form von politischem Diskurs. Also wenn einfach Fakten und Wahrheit überhaupt keine Rolle mehr spielen, dann wird es einfach schwierig. Ja. Sie können einen SPD- oder CDU-Politiker damit, dass er irgendwo die Unwahrheit gesagt hat, noch immer konfrontieren, und es wird ihm letztlich wahrscheinlich auf eine gewisse Weise schaden. Ja. Bei Trump spielt es keine Rolle mehr. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das macht es irgendwie so gefährlich. Und es kommt noch ein Aspekt dazu, den haben Sie hier noch nicht, wir in Österreich schon. Die sind auch irgendwann nicht mehr auf uns angewiesen. Herr Strache hat eine Facebook-Seite mit 380.000 Fans. Umgerechnet auf Deutschland wären das 3,8 Millionen. Ja? Der erreicht auf seiner Facebook-Seite, und zwar nur mit Fans, die Sachen werden dann unglaublich verbreitet, der erreicht im Schnitt 1 Million Leute mit einem Facebook-Posting. Das heißt, 10 Millionen wären das in Deutschland. Dazu haben die ein eigenes Fernsehnetzwerk, das über YouTube wahnsinnig populär ist, eine von der FPÖ gegründete Website, die relativ populär ist, und es gibt einfach ein paar hunderttausend Österreicher oder, keine Ahnung, so 600.000, 700.000, 800.000, immer in Deutschland mal 10, die von deren völlig eigenen Mediennetzwerk erreichbar sind, die konsumieren überhaupt keine etablierten Medien mehr. Für die ist die Debatte, die wir hier führen, völlig irrelevant, weil die befinden sich in ihrer gigantisch großen Echokammer, in der sie überhaupt nicht mehr damit konfrontiert sind, wie wir mit ihnen umgehen. Völlig belanglos. Ja?
Entschuldigung, machen Sie.
Kein Hexenwerk ist eben gefallen. Die kommen nicht mit Hexenwerk um die Ecke. Dennoch merke ich als Talkshow-Konsument, auch als Nachrichten-Junkie, merke ich, dass uns die Instrumente fehlen, beziehungsweise wir haben vielleicht die falschen nicht scharf genug, die Instrumente, weil wir es nicht gewohnt sind, mit Politikern, und das sind Politiker, uns denen gegenüberzustellen, die sind intelligent, sie haben gesagt, Frau Petri gut aussehend, sie ist charmant und sie kann richtig gut argumentieren. Und sie kommt mit Unwahrheiten um die Ecke, sie kommt um die Ecke mit Antisemitismus und wir stehen dann da und sagen, was tun wir denn damit? Das sind wir einfach nicht gewöhnt. Und das Einzige, was ich da immer wieder sehe, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Wolf, vorbereiten, in jede Ecke gucken, anders kommen wir dem nicht bei. Und Herr Augstein, Sie haben völlig recht, der Resonanzboden ist da. Da müssen wir uns vielleicht fragen, haben wir zu lange zu wenig in diesen, damals war es noch kein Resonanzboden, in diese Ecken geguckt, weil sie uns nicht sympathisch waren, weil wir dachten, das sind vielleicht nur kleine, schmutzige Ecken. Inzwischen sind das nicht mehr kleine Ecken, sie sind immer noch schmutzig. Aber es ist tatsächlich so, dass wir als Journalisten das nicht gewohnt sind und sind da etwas hilflos. Trotzdem kein Hexenwerk. Müssen wir nicht darauf achten, dass junge Leute mit sowas eher umgehen können, dass unsere Volontäre das besser merken, dass unsere jungen Journalisten das viel eher lernen. Was machen wir denn, wenn uns jemand gegenüber sitzt, der nur an Gefühle, an dumpfe Gefühle appelliert, die Unwahrheit sagt, Fakten überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, Dinge verdreht, wie Sie es eben geschildert haben. Ich glaube, wir sind schlecht vorbereitet darauf. Ich mache keinen Vorwurf, sondern das ist einfach nur also Feststellen des Status quo. Wir müssen da noch genauer werden, besser werden, wie wir unsere jungen Leute vorbereiten und wie wir vorbereitet sind, wenn wir plötzlich mit Populisten es zu tun haben, die in jeder Form die Klaviatur verstehen zu spielen. Das können wir offensichtlich noch nicht gut genug.
Herr Augstein hat schon ein halbes Buch vollgeschrieben.
Nein, ich kann mir Sachen immer nicht so gut merken ohne Stift. Du hast in deinem Blog was geschrieben, das fand ich gut, nämlich als diese von den AfD-Parteitag die Daten veröffentlicht wurden von den ganzen Delegierten. Und dann hast du praktisch diesen Fall beschrieben, gesagt, die Telefonnummern, Adressen, E-Mail und so. Und alle fanden das ganz toll. Auch die Journalisten haben teilweise damit diesen Daten gearbeitet. Und hast natürlich vollkommen zu Recht gesagt, geht's noch? Seid ihr alle geistesgestört? Okay, so habe ich es aber gelesen. Was wäre jetzt gewesen, wenn Neonazis das mit der Linkspartei gemacht hätten und so weiter? Klar. Die Tatsache, dass aber sozusagen Journalisten das vollkommen in Ordnung finden, dass das mit der AfD gemacht wird, zeigt natürlich ehrlich gesagt auch, wie verrottet teilweise die Maßstäbe der Journalisten sind. Ich meine, die AfD ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass die politischen Parteien versagt haben. Aber der Umgang mit der AfD ist ein Zeichen dafür, wie die Medien versagen. Ich meine, das ist, was Sie eben gesagt haben, ja, aber da müssen wir selber echt einen Schritt zurücktreten. Also dieses immer sich gemein machen mit der guten Sache, dieses sich selber embedden sozusagen, dieses wir vertreten Pluralität, wir vertreten, wir sind für das Grundgesetz und wir sind für die Ausländer und wir sind, das wird mir zu gefährlich, das ist nicht gut. Wir müssen unabhängiger sein und auch ein bisschen cooler sein und wir müssen einfach uns mal wieder daran erinnern, was eigentlich unsere Aufgabe ist.
Das würde ich gerne verstehen. Unabhängiger vom Grundgesetz, unabhängiger von Toleranz,
aber
unabhängiger
es wurde doch eben gesagt, von es ist nicht unsere Aufgabe.
Nein, da komme ich nicht mit.
Nein, doch, natürlich. Es ist nicht unsere Aufgabe zu klären, ob eine Partei grundgesetzwidrig ist oder nicht. Dafür haben wir den Verfassungsschutz, dafür haben wir sozusagen die Judikative. Unser Job ist zu sagen, es gibt diese Partei und die sagen das und das. Was sind deren Programme? Hier, das, was eben gesagt wurde, ich will mit dem reden und ihn fragen, was ist sein Programm? Dass man dann schon eine Schere im Kopf hat, oh Gott, darf ich das überhaupt? Ist ja schrecklich. Also ich finde es gut, dass du es dann gemacht hast, aber die Tatsache, dass du schon hier auch sitzt und sagst, ich habe mir vorher überlegt, darf ich das überhaupt? Das ist ja, ich meine, das ist ja ehrlich gesagt ein Armutszeugnis für den Journalismus, oder?
Ich glaube, wir müssen auch nicht klären, ob eine Partei sich auf dem Boden des Grundgesetzes befindet oder nicht. Das ist wirklich nicht unser Job. Unser Job ist aber hingucken und Dinge auch so zu benennen, zumindest in Kommentaren so zu benennen, als das, was es ist. Wenn es Rassismus ist, wenn es Intoleranz ist, wenn es Antisemitismus ist, das ist der Job des Journalisten. Da bleibe ich dabei. Das dürfen wir auch benennen.
Herr Wolf, Sie haben vorher zu mir gesagt, oder am Beginn der Veranstaltung, die Aufgabe für Sie wäre auch eine edukative, also sprich belehren. Belehren kann man aber ja letztendlich nur, wenn man schon sagt, okay, ich habe bereits eine Position und die möchte ich sozusagen lehren. Das heißt doch eigentlich, nein? Die Frage ist doch jetzt, wo wir gerade sind, ist doch, müssen wir total neutral auf eine Partei oder auf Populisten gucken und im Prinzip natürlich mit genau den gleichen Instrumenten wie Stefan Niggemeier richtig gesagt hat, die Frage stellen, ist es in Ordnung, dass die Daten veröffentlicht werden oder überhaupt diese Partei angucken, wie eine ganz normale Partei, wie alle anderen auch? Oder tun wir das schon, indem wir alle bereits irgendwie eine Haltung verinnerlicht haben und ein Gefühl haben, wir müssten die Bevölkerung erziehen, richtig zu denken?
Ich habe ja auch dazu gesagt, ich habe ein Problem mit dem Wort belehren. Ich habe kein Wort mit dem Inhalt, ein Problem mit dem Wort, weil es eben so paternalistisch klingt. Aber, und darum würde ich es gerne auch aufklärend ersetzen. Aber ich bin schon ein Freund von professionellem Journalismus. Also ich bin ja nicht der ganz große Fan des Bürgerjournalisten. Ich glaube, Journalisten sollten ihren Job lernen und sollten sich mit dem, was sie machen, intensiv auseinandersetzen. Und ich bereite mich auf meine Interviews sehr akribisch vor. Und glaube, dass ich mehr über das, worüber ich berichte, weiß als der durchschnittliche Zuseher unserer Sendung. Sonst wäre es ja absurd. Also wenn ich mich ein paar Tage auf ein Interview vorbereite und ich weiß dann nicht mehr als der durchschnittliche Fernsehkonsument, habe ich ja irgendwie, was mache ich da ein paar Tage lang? Ja? Und dann geht es darum, Dinge zu benennen. Also ich bin sehr dafür, dass wir unparteiisch sind und gerade als öffentlich-rechtliche Journalisten unparteiisch sind. Trotzdem gibt es diesen schönen Satz von Ihrem Vater, sagen, was ist. Also ein bisschen absurd fand ich jetzt in den letzten Tagen die Meldungen beim Herrn Gedeon, dem antisemitische Äußerungen vorgeworfen werden. Ja, da kann man schon sagen, das ist einfach antisemitisch gewesen. Also da sehe ich jetzt wirklich kein Problem mit öffentlich-rechtlichem Journalismus. Also ein bisschen ein Problem, das wir gerade in den Öffentlich-Rechtlichen haben, ist also dieser He-Said-She-Said-Journalismus. Ja? Also irgendwie die einen sagen, es ist rot, die anderen sagen, es ist blau, die dritten sagen, es ist grün und wir reportieren das einfach. Wir können aber schon auch sagen, wir haben übrigens nachgeschaut, es ist violett. Ja, also das hilft schon. Also irgendwie unser Job ist schon auch das Maßband in die Hand zu nehmen und mal nachzumessen. Und es gibt Meinungen. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Patrick Monaghan, mittlerweile verstorbener amerikanischer Senator, sehr kluger Mann, der mal in den 60er oder 70er Jahren den schönen Satz gesagt hat: You're entitled to your own opinions, you're not entitled to your own facts. Ja, und es gibt, also wenn man nicht ein totaler Konstruktivist ist, gibt es einfach sowas wie eine Wirklichkeit, auf die wir uns hoffentlich einigen können und die wir auch nachmessen können und wo es unser Job irgendwie schon ist, auch nachzumessen. Mein großer Frust ist, dass selbst wenn wir nachmessen und sagen, wir haben es nachgemessen, das ist einfach nicht so, dass es einen großen Teil von Zusehern und Zuhörern und Wählern gibt, die sagen, ist uns wurscht. Ja. Finde die trotzdem sympathischer, die Frau Petri, ja? Oder die versteht mich besser oder keine Ahnung was. Also das ist das, wo ich auch nicht weiter weiß, ja? Und wo ich frustriert bin. Ich weiß leider kein Rezept.
Ja, Herr Krüger? Also ich weiß auch kein Rezept, aber ich glaube sozusagen, dass dieser Punkt, dass sich sowas wie eine Politik der Gefühle etabliert hat, die man immer mit einpreisen muss sozusagen in Aufklärungsarbeit, in Bildungsarbeit, in guten professionellen Journalismus. Das ist, glaube ich, sozusagen ein Fakt, hinter den wir nicht mehr zurückkommen. Das muss reflektiert werden.
Darf ich
einen
ganz kleinen Einwand machen? Es gibt ein Buch mit dem Titel Politik der Gefühle vom österreichischen Autor Josef Haslinger, der in Leipzig, glaube ich, lehrt jetzt. Das ist von 1987, glaube ich. Das heißt Politik der Gefühle. Also es ist nicht ganz neu, leider.
Es ist überhaupt nicht neu, aber es wird sozusagen politisch meinungsbildenden Bereich erst halt relativ kurzer Zeit reflektiert und verwendet. Der Diskurs ist schon viel älter. Es gibt ja an der Humboldt-Universität auch so ein Exzellenzprojekt, was sich damit über Jahre hinweg beschäftigt hat. Sei es drum. Also ich glaube, ich will nochmal auf einen Punkt zurückkommen, nämlich auf diese Frage belehren. Und ich würde sagen, belehren ist vielleicht der falsche Begriff, weil der sozusagen so paternalistisch ist. Sozusagen irgendjemand, der das Wissen hat, belehrt einen, der das Wissen angeblich noch nicht hat. Wir in der politischen Bildung reden eigentlich eher von Bildung. So, Bildung ist was ganz anderes als Belehrung und kalkuliert eben sozusagen Pluralität, also operiert mit Ambiguität in Bildungsprozessen. Und das ist was völlig anderes als Belehren. Es geht nicht darum, irgendwelche verfassungstreuen Bürger sich zu backen, sondern es geht darum, eigene Urteilsbildung zu ermöglichen und dabei auch Pluralität zu organisieren. Pluralität ist ein Bildungsziel, wenn man so will, in dem Zusammenhang. Und das sozusagen könnte ein starkes Argument sein, sozusagen auch was Emotionen und Gefühle betrifft, dafür zu sorgen, dass Resonanz- und Echoräume auch für andere moralische Narrative kultiviert werden. Und da eben sozusagen das Ganze nicht als Spiel von Gewinnen oder Verlieren inszeniert wird, sondern Pluralität eigentlich als außer Kraft setzen eines Spiels, wo es nur um Gewinnen und Verlieren geht. Sondern es geht um Aushalten von Differenzen, um Aushalten von Unterschieden. Damit konstruktiv leben, umgehen. Und dann wird es wahrscheinlich am Ende des Tages so sein, dass die AfD mit ihren 15% in den Deutschen Bundestag einzieht. Aber es gibt eben andere Erzählungen, die auch auf große Akzeptanz finden und die, die etabliert werden, die ihre Echoräume, ihre Resonanzräume haben und das, die sich eben auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Genau sozusagen auf solche Szenarien einer Pluralisierung der Gesellschaft, einer Kultivierung der Pluralisierung der Gesellschaft, versuchen wir einfach in der politischen Bildung abzuzielen. Das heißt dann eben auch, und das ist ein Dilemma, mit dem wir sozusagen zu tun haben, politische Bildung funktioniert immer da am besten, wo die Leute schon politisch gebildet sind. Was ist denn eigentlich mit denen, die abgehängt sind, die vielleicht politische Bildung gut gebrauchen können? Und dann müssen wir uns der Mühe unterziehen, neue Formate zu entwickeln. Wir haben mit dem politikfreiesten Sender der Republik, mit RTL 2, ein Format Zeit für Helden entwickelt, wo es sozusagen um Stereotype wie Antisemitismus, Antiziganismus, Islamfeindlichkeit und so weiter gibt und Alltagssituationen, das ist ein Entertainment-Format übrigens, Alltagssituationen sozusagen aufgestellt, wo eben mutige, couragierte Widersprüche generiert wurden, die eben gezeigt wurden. Es ist nicht das Versagen der Leute in solchen Situationen, sondern das produktive, das konstruktive Umgehen mit solchen Herausforderungen geschildert worden. Und da würde mich eigentlich interessieren, wie unter Ihnen als Professionelle diese ganze Debatte um den konstruktiven Journalismus diskutiert wird.
Das würde mich auch interessieren, aber ich muss, das würde ich auf ein anderes Panel verschieben. Es ist eigentlich gute Tradition bei Netzwerkrecherche, dass das Publikum nicht nur zuhört, sondern auch Fragen stellen darf. Jetzt stelle ich gerade mit dem Blick auf die Uhr fest, dass wir in unverschämter Weise uns jetzt hier schon ausgemehrt haben und nicht mehr viel Zeit übrig bleibt. Trotzdem möchte ich diese Gelegenheit schon noch mal ganz kurz geben. Immer mit der Bitte, keine langen Co-Referate, sondern am liebsten konkrete Fragen. Dann geht es nämlich am knackigsten. Hier vorne. Halt, Mikro kommt.
Was halten Sie davon, Dystopien praktisch zu entwerfen? Wo würden wir jetzt sein, wenn die AfD beispielsweise die Regierung stellt? Also was würden die kleinen Leute, die sie wählen, also die sich so abgehängt fühlen, was würde konkret das für die bedeuten? Oder dass man den Blick wirft auf Länder, wo das bereits der Fall ist, dass man quasi zeigt, okay, da führt das hin.
Da ich aus einem Land komme, wo das schon der Fall war, darf ich Ihnen kurz was erzählen. Ich glaube, es gibt ja sozusagen immer die, oder oft die Forderung an Journalisten, wir müssten Populisten entzaubern. Ja, ich glaube, dass das nicht geht. Die entzaubern sich tatsächlich nur an der Regierung. Und da gibt es zwei Varianten und beide haben wir in Österreich ausprobiert. Die können als kleinerer Partner in eine Koalitionsregierung auf Bundesebene kommen. Das hatten wir von 2000 bis 2007. Und da passiert was ganz Interessantes. Da spalten sie sich ganz schnell. Und das ist auch zwangsläufig so, weil die ja populär werden mit sehr maximalen Forderungen und sehr großen Versprechungen, die sie als Juniorpartner in einer Koalition nicht halten können. Und das führt dann dazu, dass es ganz schnell zu einer ganz großen Entfremdung kommt zwischen der Partei Basis, die auf die Verwirklichung der Versprechen hofft, und der Parteielite, die regiert und das nicht halten kann. Die FPÖ hat sich in diesen 7 Jahren in der Regierung 2-mal gespalten und ist von 28% bei der Wahl 1999 runtergefallen auf 5%. Ja. Heute sind sie aber wieder bei 35%. Und das Interessante war, in Kärnten waren sie der große Koalitionspartner und Jörg Haider war dort 15 Jahre lang Landeshauptmann. Und das geht. Weil der hat einfach das Land bankrott gemacht. Der hat über 15 Jahre lang über die Landesbank, die berühmte Hypo Alpe Adria, die man in Deutschland ja auch kennt, einfach Geld aus dieser Bank geholt, viele Milliarden, und hat seine Wahlversprechen tatsächlich erfüllt. Und was machen Sie denn, wenn in Österreich zum Beispiel Herr Strache Bundeskanzler wird und dann mal die Mindestpension, also die Rente, um 30% erhöht? Das kostet viele Milliarden, aber das freut Hunderttausende Mindestrentner wahnsinnig und wird ihn wahnsinnig populär machen. Und ob wir jetzt 233 Milliarden Euro Staatsschulden haben oder 253 Milliarden Euro Staatsschulden haben, merkt ja niemand. Ja, also das steht in der Zeitung, aber ist ja nicht spürbar. Aber dass sie plötzlich um 300 Euro mehr Rente kriegen, das ist sehr wohl spürbar. Ja, also das Problem ist, als Juniorpartner in der Koalition entzaubern die sich ganz schnell, weil sie die Versprechen nicht halten können. Als tatsächlich Regierende geht das schon 1-2 Perioden. In Kärnten sind die Leute dann irgendwann draufgekommen, jetzt dummerweise sind wir bankrott. Ja, jetzt werden die Subventionen für alle Vereine gekürzt, die Kulturprogramme runtergefahren. Also plötzlich gibt's das alles nicht mehr. Aber 2 Legislaturperioden geht das schon gut. Drum ist das aber schwierig mit dem Entzaubern. Und die Dystopie tritt halt erst dann nach 8 oder 10 Jahren ein. Ja.
Gibt's Gab es doch irgendwo hier, da? Achso, Entschuldigung, Sie haben das Mikro schon, ja dann. Genau. Wer
Hallo,
das Mikro hört, hat die Macht.
Raphael Thelen von der Agentur Zeitenspiegel. Ich fand es sehr spannend, dass viel darüber gesprochen wurde, dass wir die Leute belehren wollen oder informieren. Aber es hieß ja auch, wir erreichen viele von denen gar nicht mehr. Und warum ist das eigentlich so? Naja, vielleicht, weil wir auch gar nicht hingehen und mit diesen Menschen sprechen, die die AfD oder die FPÖ wählen. Und wäre das nicht vielleicht auch unsere Aufgabe? Und wie ist das denn in Österreich in der Vergangenheit gelaufen, solche Versuche? Kann man solche Leute wieder zurückholen und denen auch wieder Vertrauen zu den Medien geben?
Schwierig. Also ich finde das total wichtig, was Sie machen da mit RTL 2. Es gibt einfach ganz viele Leute, die wir nicht mehr erreichen. Irgendwie ist es ja total schön, wenn in der Süddeutschen Zeitung oder in der Zeit oder im Spiegel kluge Dinge stehen. Nur die Leute, die das lesen, wählen eh zum Großteil anders. Ja? Ich glaube auch. Ein Problem ist, glaube ich, übrigens die Rekrutierung von Journalisten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Also diese Akademisierung des Berufs, auch diese prekariatsähnlichen Arbeitsverhältnisse. Also es sind ja viele junge Menschen hier. Ich würde mal davon ausgehen, die meisten von ihnen kommen aus relativ bürgerlichen, bildungsnahen Haushalten. In den allermeisten, was sind sozial schwachen Haushalten, kann sich niemand mehr leisten, Journalist zu werden, weil er ja erst mit 27, 28 Geld verdient. Und das ist schon ein gewisses Problem. Also es gibt, glaube ich, ja relativ wenige Journalisten, deren Eltern in einem Haushalt leben, der AfD wählt. Ja? Aber wie man die Leute erreicht, ich versuche es über Facebook. Also ich habe eine Facebook-Seite mit 280.000 Abonnenten drauf und die betreibe ich nur deswegen, weil ich weiß, dass ich auf Facebook Leute erreiche, die nicht unsere Sendung anschauen. Es ist wahnsinnig mühsam, weil ich muss das alles alleine machen irgendwie und tausende Kommentare dort überwachen und lesen. Also, aber ich weiß keinen anderen Weg. Ich werd den durchschnittlichen 18-Jährigen nicht dazu bringen, um 22 Uhr eine halbstündige Nachrichtensendung im Fernsehen anzuschauen.
Jetzt hatten wir hier noch eine Frage.
Ich wollte kurz fragen, wie geht man dann mit Populismus in den Medien um? Sie hatten ja anfangs gesagt, dieses Gedankengut ist längst überall verbreitet. Und um ein konkretes Beispiel zu nennen, man sieht das sehr deutlich beim Cicero. Ich habe vor einer Woche dazu geschrieben, die Taz jetzt auch, Sie dankenswerterweise auch sehr früh über diesen Kissler-Text, Herr Augstein, wo von der Umstrukturierung der Bevölkerung Deutschlands die Rede war. Sie, Herr Niggemeier, hatten auf Übermedien einen langen Text über Roland Tichy. Also wie geht man sozusagen mit den Kollegen um, die selbst diesen Rechtsdrift gerade vollziehen?
Wie sind wir in den 70er Jahren mit dem Springer Verlag umgegangen? Ich meine, da, auch da müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie eine komplett neue Entwicklung. Also was soll ich dazu sagen? Die haben auch ihr Publikum, sind auch Leute, die wollen Leser finden. Also ich meine, ich finde es schrecklich und also ich finde es dann ein bisschen bizarr, wenn bei Cicero, wenn man wirklich da einen hat, der also nun wirklich ganz weit nach rechts ausgreift und dann hat man aber diese beiden freundlichen Kollegen, von denen ich den einen kenne und duze, die wirklich das bürgerliche Gesicht sind, aber im Hinter- und Untergrund oder am rechten Rand sozusagen kehrt Herr Kissler dann die völkischen Gedanken zusammen. Ja, das ist einfach eklig, aber ist halt auch normal, oder?
Aber ich glaube auch da, also hoffe ich und glaube ich, dass da einfach Journalismus hilft. Also sich angucken, was machen die darüber schreiben, sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, was nicht mehr funktioniert und vielleicht dann auch im Gegensatz zu Anti-Springer-Kampagnen in den 70er Jahren, ist einfach so eine Mauer drumherum zu machen und sagen, alles, was da stattfindet, ist schlimm und damit setzen wir uns nicht auseinander. Und wir wissen aber auch automatisch, dass es schlimm ist. Also es gibt ja auch noch so ein Panel über die junge Freiheit hier. Ich glaube, dass es früher viel besser funktioniert hat, da ein Tabu drauf zu machen, zu sagen, also ich erinnere mich noch daran, das kam ungefähr jährlich, hat irgendjemand der jungen Freiheit ein Interview gegeben früher und alle haben gesagt, das kann doch, es weiß doch jeder wie die junge Freiheit, das kann man doch nicht machen. Ich glaube, dieses Tabu funktioniert nicht mehr, sondern ich glaube, es ist viel mühsamer und man muss sich genau angucken, was steht da und was ist inakzeptabel und was ist menschenfeindlich, rassistisch, antisemitisch, was auch immer. Aber man muss sich das an jeder Stelle einzeln angucken und sich damit auseinandersetzen. Journalistisch.
Nee, das muss ich nicht. Warum? Das muss ich überhaupt nicht. Da funktioniert das Tabu. Bei einer politischen Partei ist das was anderes. Aber Cicero muss ich nicht mehr wahrnehmen. Ich kann sagen, solange die den Typen da haben, will ich mit diesem Blatt nichts mehr zu tun haben. Ich lese das nicht, ich zitiere das nicht, ich nehme das nicht wahr.
Davon sinkt aber jetzt noch nicht deren Auflage.
Das ist mir aber egal. Ich bin für deren Auflage nicht zuständig.
Ja. Ich finde das übrigens auch nicht unproblematisch. Also warum soll die AfD kein Parteiblatt haben? Also es
ja,
gibt
oder so,
also,
es gibt, genau. Also, ja, das kann
es
man
gab,
machen.
Gab jahrzehntelang Parteizeitungen, irgendwas sagen, die Weltwoche ist eine SVP-Parteizeitung in der Schweiz. Es gibt halt eine SVP-Parteizeitung. Also da sehe ich jetzt tatsächlich kein großes Problem.
Ich glaube, über den Cicero müssen wir uns da gar nicht lange Gedanken machen. Das ist eh ein Blatt für eher Intellektuelle. Das ist nicht mit großem Resonanzboden, haben wir es hier oft genannt, versehen. Von daher, der Cicero ist für mich ehrlich gesagt ungefährlich und klein und unwichtig in dem Fall. Mir passt das auch nicht, was da steht, aber darüber muss man nicht reden. Es geht viel eher über das, was tatsächlich eben auf Twitter, auf Facebook passiert, was im Fernsehen passiert, was im Hörfunk passiert. Wie gehen wir da damit um? Da ist der Cicero für mich das kleinste Problem.
So, diese Frage gebe ich Ihnen jetzt einfach mit zum Kaffee trinken, weil wir jetzt hier dringend Schluss machen müssen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich danke ganz herzlich meinem Podium und wünsche weitere spannende Diskussionen.